Ja, auch 2023 lässt uns leider nicht in Ruhe, lässt uns wieder nicht los. Und dieses Mal ist eine Wrestling-Legende von uns gegangen. Niemand Geringeres als Terry Funk. Nicht nur Hardcore-Legende, sondern überhaupt generell Legende in diesem Business. Und wir möchten natürlich heute einmal darüber sprechen, wie wir mit Terry Funk in Berührung gekommen sind. Und dazu habe ich heute an meiner Seite, wie immer, den Ken.
Ja, wir haben es mal wieder so weit. Die Leute sterben uns alle weg. Werden älter. So ist es halt. Naja, gut. Ich hoffe, dass das die letzte In Memoriam ist dieses Jahr. Viel mehr können wir wirklich nicht gebrauchen. Lass uns ein wenig an Terry Funk erinnern.
Ja, und außerdem mit dabei heute ist der Mattes.
Ja, auch von mir einen schönen guten Abend, liebe Gemeinde. Wieder ist eine Legende von uns gegangen. Und ja, Ken, du sprichst ein wahres Wort. Ich hoffe auch, dass es die letzte In Memoriam ist, die wir dieses Jahr aufzeichnen müssen.
Ja, also Terry Funk, ja, natürlich, wie gesagt, Legende in diesem Business. Ich denke, die meisten Wrestling-Fans, die wirklich dauerhaft Wrestling-Fans sind, werden mehr oder minder nicht an ihm vorbeigekommen sein. Und ja, hier haben wir ein Bild aus den 60er Jahren, als er und sein Bruder Dory Funk zusammen angetreten sind als Team. Und ja, Terry hat natürlich im Laufe seiner Karriere unendlich viele Titel gehalten. Also da waren ja North, also mit Dory Funk Jr. zum Beispiel dann eben auch der NWA Amarillo North American Tag Team Championship. Ja, wer den nicht kennt, der hat was verpasst. Und natürlich unglaublich viele andere NWA-Titel, die es sonst so gab. Ist euch Terry Funk noch aus der Zeit bei NWA bekannt oder habt ihr ihn erst später kennengelernt?
Also erst später, ganz ehrlich, ich habe ihn meist in Verbindung mit Mick Foley halt viel. Und eben, was das einzig, was ich wirklich großartig über ihn noch im Kopf habe, war das Chainsaw Charlie Gimmick. Und dann hier und da immer ein paar Gastauftritte, aber seine Karriere so an sich habe ich nie wirklich drauf gehabt.
Ja, Mathis, wie war es bei dir?
Ich kann mich relativ gut erinnern, das war zu meiner Anfangszeit, wo ich angefangen habe, Wrestling zu schauen. Das war, glaube ich, um 2003, 2004 herum. Es gab auf jeden Fall damals den Pay-per-view Judgment Day, wo JBL gegen John Cena in einem I Quit Match stattfand. Und ich glaube, in den Wochen davor, kann ich mich erinnern, gab es bereits Promo- und Werbevideos zu der ECW, weil da der erste One-Night-Stand kurz davor stand, angekündigt zu werden. Und da ist mir eine Szene in diesem ganzen Werbeblock so hängen geblieben. Das war die Szene, wo Sabu in den Stacheldraht flog. Und seitdem war ich eigentlich besessen davon. Also da war ich, wie alt war ich da? Ich war da 10, 12, 13, sowas in der Richtung. Ich war besessen damals. Ich muss dieses Match sehen. Ich muss herausfinden, was das für ein Match war, welcher Größenwahnsinnige ersetzt Ringseile durch Stacheldraht. Und das war ja die Zeit, wo man nicht einfach auf YouTube gehen konnte und das einfach eingeben konnte, man musste suchen. Und dann gab es natürlich auch diverse Programme, wo man sich halt über mehr oder minder nicht ganz legale Weise sich Wrestling-Videos gezogen hat. Und da habe ich dann, glaube ich, ein paar Jahre später dieses Match gefunden. Oder war es ein paar Monate? Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber das war halt dann eben dieses legendäre Match Terry Funk gegen Sabu in einem No-Ropes-Barbed-Wire-Match. Und das war mein erster Berührungspunkt mit Terry Funk.
Ja.
In diesem also das war absolut
irre ja, ikonisches Hardcore-Match tatsächlich. Ja, Terry Funk, der Mann, der halt tatsächlich noch Sachen in dieser Zeit halt aufgebaut hat, so dass sie irgendwas auch bedeutet haben. Hier also zum Beispiel in der längeren Fehde gegen Dusty Rhodes. Ja, auch hier bluten beide, aber sie haben nicht jede Woche geblutet und nicht gegen jeden irgendwie 0815 Kerl, sondern das war eine lang geführte Fehde. 1977 hatte ja dann Terry Funk auch den NWA World Heavyweight Title gewonnen und ja, die Fehde gegen Dusty, unter anderem hatte er dann ja auch in der GCW, ja, also in Georgia Championship Wrestling, ist er dann ja auch gegen Dusty zum Beispiel angetreten. Hier sehen wir ja auch Dusty dann noch deutlich schlanker, als wir ihn dann später erlebt haben. Und also hat hier vielleicht noch so ein bisschen mehr den Goldust-Look, kann man ja eigentlich bald sagen. Und da gab es natürlich ja harte Fäden. Ja, er dann eben auch in Japan gewesen, gegen Giant Baba angetreten, mit dem natürlich auch was gemacht. Und dann kam er zur WWF. Und ich kannte ihn tatsächlich schon aus dieser Zeit, weil ich in den 90ern irgendwann mal die ganzen WrestleManias nachgeholt hatte. Ein Bekannter von mir hatte diese, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, damals gab es diese komischen, zu WrestleMania 10, glaube ich, war das, da gab es diesen WrestleMania-Schuber mit allen 10 WrestleManias auf VHS. Und den hatte ein Bekannter von mir. Und dadurch kannte ich dann Terry Funk, weil er halt bei den ersten WrestleMania mit dabei war. Und nicht nur das, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Terry Funk ist zu einem Großteil mit dafür verantwortlich, dass Hulk Hogan zur WWF gekommen ist. Und okay, hier
das habe ich nicht gewusst.
Genau, also er hat da irgendwie so Kontakte spielen lassen und so weiter und so fort und sie kannten sich natürlich auch. Und ja, hier sehen wir dann in den frühen 80s unter den Wrestle-Superstars hat Terry Funk tatsächlich seine eigene Figur sogar bekommen. Also ein Unbekannter war er auch damals nicht. Er wurde natürlich schon hoch gehandelt, weil er eben ein ehemaliger NWA World Heavyweight Champion war und den Titel auch irgendwie über 420 Tage oder so gehalten hat, was man natürlich dann auch in dem Moment erstmal schaffen muss. Ja, und dann ging es weiter in der WCW. Das war eine Fehde, die ich auch nachgeholt habe. Damals hatte ich das, die ist 89 gewesen, Ric Flair gegen Terry Funk. Da gab es dann ja den Riesenskandal, weil Terry Funk eine Plastiktüte über Ric Flairs Kopf gezogen hat. Und dann hieß es, ja, das geht nicht, das ist ein Mordversuch. Leute haben damals in der Fernsehstation angerufen bei TBS und TNT oder wie auch immer und haben nachgefragt, ob Ric Flair tot ist. Das muss man sich mal reintun. Ja?
Krass.
Also, sowas träumt Moxley heutzutage.
Ja, natürlich. So, und genau das ist es. Und dann gab es einen riesen Aufriss damals in der NWA WCW, wo sie dann gesagt hatten, ja, wir wollen in Zukunft keine sinnlose Gewalt mehr sehen. Und dann hat Jim Cornette gesagt, es ist eine Show über sinnlose Gewalt. Und jetzt nehmen wir hier die sinnlose Gewalt, wie soll das denn funktionieren? So.
Ja. Oh, das endlose Thema, was Fernsehen und Gewalt angeht.
Ja. So ist es. Ja, und dann sehen wir ihn hier natürlich in dem 80er-Klassiker Roadhouse, ja, an der Seite von Patrick Swayze. Und im Hintergrund sehen wir Kevin Tai. Er ist übrigens im Hintergrund der Einzige, der von den dreien jetzt noch lebt. Ja, und da wurde natürlich...
Stimmt, ja, Patrick Swayze ist ja auch tot, richtig. Oh,
ja.
So viele.
Der ist, Patrick Swayze ist auch schon verstorben. Tatsächlich genau 20 Jahre nach diesem Film. 89 war Roadhouse, 2009 ist Patrick Swayze gestorben. Ist auch schon wieder 14 Jahre her. Ja, darf man auch nicht
unglaublich.
Ja. Und Terry hat natürlich in einigen Filmen dann irgendwie auch mitgeschauspielert. Vielleicht hat er hat ja nicht nur geschauspielert, sondern er hat sogar für, ich glaube, Rocky 5 war es, hat er die Kampfchoreografie zwischen Rocky und seinem Sohn vorgeschrieben. Und er hat auch in anderen Filmen Kampfchoreografien gemacht und es kann sein, dass er darüber auch Hogan kannte. So, und dann kam natürlich das, wofür ihn natürlich unglaublich viele kennen, wie Ken gerade sagte oder wie einem auch Mattes sagte, nämlich seine legendären Deathmatches in Japan. Und hier sehen wir natürlich an der Seite von Onita. Ich weiß gar nicht, Achi Onita ist das und die hatten, glaube ich, das Halbfinale, glaube ich, im King of the Deathmatch. Auf jeden Fall, das hat Terry Funk gewonnen, um dann gegen diesen Mann hier anzutreten im Finale, im Barbed Wire Exploding C4 Deathmatch im Ring. Und da, die beiden, also Cactus Jack, Mankind, Mick Foley, wie auch immer, Dude Love, haben sich gegeben wie keine zweiten. Und dieses Tape ist ja mittlerweile legendär. Ne? Also das ist ja damals, wenn ich jetzt überlege, als das Internet so mit Wrestling-Foren losging, so 98, 99, da gab es ja in Deutschland fast gar nichts. Also moonsault.de, glaube ich, kam 99, wenn mich nicht alles täuscht, davor gab es nicht viel. Und ich habe mich halt durch viele Ami-Foren irgendwie auch gekramst und so weiter und so fort. Und überall wurde immer von diesem Match gefaselt. Ich garantiere euch, 3/4 der Leute haben dieses Match nie gesehen. So. Weil es einfach so schwierig war, überhaupt da ranzukommen und so und bla. Und irgendwann habe ich es mal geschafft, so eine uralte, damals noch Anfang der 2000er, hat mir irgendjemand so eine ASF, WMV, so eine alte, schlecht abgefilmte, wahrscheinlich 10-mal überspielte Videokassette da als ASF-Datei irgendwie zu schicken. Und dann habe ich das Match das erste Mal gesehen. Und ich muss sagen, ich weiß, warum John Moxley das macht. Übrigens, Onitas Entrance-Theme war Wild Thing. Also nur um mal kurz...
Na, guck mal.
Ne? Nur um es mal kurz nachzuvollziehen, warum Moxley diesen Song immer noch hat. Und in diesem Finale ist dann ja Terry Funk mit dem Ring explodiert und Foley hat ihn danach dann gepinnt und wurde zum King of the Deathmatch gekrönt und hatte in dem Moment dann einen riesigen Namen. Terry Funk ist natürlich von Paul Heyman kontaktiert worden, wie wir hier sehen, mit einem sehr jungen Tommy Dreamer. Und ist dann tatsächlich auch in der ECW World Champion geworden. So. Und hier sehen wir es natürlich dann auch. Das ist wahrscheinlich das Match, das du meintest, Mattis.
Ganz genau. Das war glaube ich, auch nicht irgendwie, das war kein Pay-Per-View, das war, glaube ich, irgend so ein Home-Taping. Eine Home-Taping-Show. Das war gar nicht irgendwie so ein groß angekündigtes Match. Also es war kein Pay-Per-View. Es hieß, glaube ich, trotzdem Born to be Wild, aber es war irgendwie kein Pay-Per-View. Eben, es war so eine Home-TV. Also es war eigentlich nur für den VHS-Markt, glaube ich, gedacht, diese Show. Und als ich dann halt eben dieses Ding gesehen habe, also mit ein paar wirklich absolut brutalen Szenen, die bis zum heutigen Tage einfach ein jeder Fan von Hardcore Wrestling kennt, alleine der erste Swing in den Barbed Wire oder wie sich Sabu, glaube ich, auch wirklich gefährlich am Oberarm verletzt und das dann zutapet und dann wie sie dann alle zum Schluss verheddert sind. Ja. Das war halt einfach ein wirklich ikonisches Hardcore-Match. Das, wenn man Hardcore nachsteckt, findet man dort, wie ich finde, glaube ich, maximal 3 bis 5 Namen. Und einer davon ist und war Terry Funk.
Ja, das müsste ECW Born to be Wired gewesen sein. Und ich glaube, du hast recht, das müsste ein VHS-Release gewesen sein tatsächlich, das dann nur auf Home-Video kam.
Mhm. Ja, so haben sie sich, glaube ich, damals finanziert, ne?
Auch, ja. Da war auch viel belanglos.
Weil, ich meine, die hatten keinen TV-Deal.
Also doch, Doch, die hatten.
Ja, hatten sie?
Die hatten, ja, die hatten einen TV-Deal zu dem Zeitpunkt, weil sie hatten ja auch sowas wie Hardcore Heaven und so, aber nichtsdestotrotz sind eben Sachen tatsächlich nur auf Tape rausgekommen. Das war halt in den 90ern noch eine Sache, ne? Und ja, darüber haben sie sich natürlich auch ein Stück weit mitfinanziert. Denn ganz ehrlich, das meiste auf der Card, ich habe den Event mal gesehen, das meiste auf der Card ist Schmu. Viele Matches sind gerade mal 6 Minuten lang oder so, da passiert einfach nicht viel.
Okay.
Ja, dann den Mann, den Ken schon angesprochen hat, Chainsaw Charlie.
Chainsaw Charlie. Ja.
Ne, und Terry Funk, das Erste, was er macht, ist, er zieht sich die komische Strumpfhose, die er über dem Kopf hat, mal hoch, damit man auch sieht, dass er Terry Funk ist. Und dann wussten es natürlich auch alle, ja. Und dann war er ja eigentlich auch, vor allen Dingen machte das auch nicht so wirklich Sinn. Ne? Ich meine, wir haben Terry Funk ja schon im Rumble 97 gesehen, da war er ja schon und hatte sich dann irgendwie mit Mankind ja in die Haare bekommen. Und dann irgendwie bei WrestleMania 14 kommt er dann wieder als Chainsaw Charlie, nur um danach dann gleich wieder Terry Funk zu sein.
Ja, das ist dieses typische Vince McMahon. Wir müssen dem ein eigenes Gimmick geben, damit wir die Rechte daran haben und so einen Scheiß.
Genau.
Ja, und Terry Funk war halt eine zu große Nummer, als dass sie das mit ihm hätten durchziehen können.
Natürlich, absolut.
Und wenn er schon gleich am Anfang, weißt du, sich die Maske hochzieht, hat er genau gesagt, von wegen, hier, Vince, das ist mein Mittelfinger an dich. Ich bin Terry Funk und das wollen die Leute haben.
Ja.
Und so ist es dann auch gekommen.
Ja, hier sehen wir eine Double Clothesline dann gegen ein Tag-Team. Habt ihr es erkannt?
Muss ich das Bild gleich mal vergrößern?
Kann es nicht erkennen, nein.
Das sind,
ist das Cody?
Nee.
Der eine?
Nee.
Er hat nur dieselbe Frisur.
Das ist, glaube ich, von 97 oder 98 das Match.
Ah.
Und das ist, links ist Scott Too Hot Taylor und rechts ist Brian Too Sexy Christopher, ehemals Too Much, später Grandmaster Sexy und Scotty Too Hottie.
Too cool.
Ja,
ach was.
So ist es. Ja. Und das hier war dann in einer Fehde. Ich musste das Bild mit reinnehmen, weil es so beschissen war. Terry Funk, als sie dann ja unbedingt auf seinen Hardcore-Legenden-Status in der WCW aufspringen wollten. Und dann ist er, weil dann Dustin Rhodes immer Witze über ihn gemacht hat, dass er ja der Chicken Farmer ist, hat er ein Chicken von der Farm genommen und ihm mit einem Hähnchen vermöbelt im Ring.
Entertainment.
Ja, er war sich ja nicht zu schade, ne? Das muss man ja wirklich sagen. So, und das ist ja auch das, was das alle stimmt. Leute immer gesagt haben. Er war easy to work with. 2000 gab es dann auch nochmal hier das Aufeinandertreffen zwischen Ric Flair und Terry Funk. Und ja, dann hatten wir natürlich dieses Match hier beim ECW One Night Stand 2006, glaube ich, war das. Das war dann, ich glaube, ein Tag Team Match, wenn ich mich nicht täusche. Mick Foley
ganz
und
genau.
Edge gegen Terry Funk und Tommy Dreamer. Und das war natürlich auch, war auch Rums, Wums, Kadums. Und ich bleibe dabei, eine der besten Promos, die Mick Foley jemals gehalten hat, vor diesem Tag-Team-Match, wo er sagt, ECW ist eine Hure. Und das war großartig. Es war großartig, wie er ECW in diesem Moment beschrieben hat und kaputt gemacht hat. Eine meiner liebsten Promos von Mick Foley in diesem Match. Und ja, da ging es rund. So, Mattis, bitte.
Da ging es absolut rund. Das war genau zu der Zeit, wo ich Hardcore-Wrestling wie nichts anderes geliebt habe. Und ich war ja verwöhnt vom ersten ECW One-Night-Stand mit dem Main-Event, wo die Dudleys gegen Sandman und Tommy Dreamer angetreten sind. Und ich dachte mir so, ja, was will denn der alte Mann Terry Funk da noch leisten? Was er hier leisten will, er hat endgültig alles gewonnen. Also was hier passiert in diesem Match ist, da kann sich ein Moxley, da kann sich eine CCW, da kann sich alles einfach eine Scheibe abschneiden. Das ist einfach, glaube ich, mit eines der brutalsten Matches, weil es zwischendurch auch leider real geworden ist. Weil es da wirklich eine, da hatte Terry eine, da bekam Terry eine gefährliche Augenverletzung, wie man auch auf dem Bild sieht, wurde er, hatte er einen Verband drüber, das war nicht gespielt, er hat sich wirklich gefährlich am Auge verletzt, man hört es auch im Match, dass er Mick mit und Edge, glaube ich, mit seinen echten Namen anredet, sagt so, ey, ich bin echt verletzt. Und eigentlich hat man dann gedacht, okay, er ist aus dem Match draußen und fertig. Aber was passiert? Nee, er lässt sich verbinden und kommt mit einem Barbwire-Holzpflock zurück, den er auch noch anzündet. Ich glaube, ich habe bis zu dem Zeitpunkt nichts Brutaleres gesehen als das.
Ja. Tacker mich zusammen, binde was rum, ich mach weiter.
Ja, und aber was ist das für ein Holzblock? Was gehört das Hexer Jim Duggan? Moment, ich nehme das mit. Haben wir hier noch Stacheldraht? Ja, okay, und ich zünd's auch noch an.
Alter. Natürlich auch viel Quatsch, immer mal wieder mit dabei, gerade auch zu WCW-Zeiten. Ich bin immer noch ein Fan vom Dumpster-Match bei WrestleMania 14. New Age Outlaws gegen Cactus Jack und Chainsaw Charlie. Finde ich bis heute großartig, das Match. Das macht echt Spaß und Laune. Manchmal können solche Sachen, wenn man eine Fehde hat und eine Story aufbaut, können die ja auch richtig gut sein, ne? Und nicht einfach immer nur willkürlichen Blödsinn. Ja, und das war dann ja, das, klar. Wo wir...
Ach ja, stimmt, den hatte ich ja völlig vergessen.
Genau, da haben wir ihn dann noch zum letzten Mal gesehen. Oha. Im WWF-TV, denn Dean Ambrose hatte sich ja vorbereitet für WrestleMania in seinem Match gegen Brock Lesnar und Dean Ambrose wollte mit Brock Lesnar gerne das machen, was er jetzt immer bei AEW macht. Viel Blut, alles soll explodieren, Glasscherben, bla bla bla. Und dann hat Brock Lesnar gesagt, nö. So. Und damit waren leider diese Spots, die er da im Vorfeld hatte, von wegen, dass Terry Funk ihm seine Kettensäge, also seine Chainsaw von Chainsaw Charlie übergibt, waren damit leider hinfällig, weil Lesnar es letzten Endes genixt hat.
Oh ja, das Match war auch ein Reinfall. Da war ja gerade gar nichts.
Ja. Ja, dann eine Firma hat sich gerade zur Aufgabe gemacht, Sofubi-Wrestler rauszubringen, also Pro-Wrestling-Figuren in diesem alten Leichtplastik aus Japan, mögen ja viele Leute. Und da ist tatsächlich auch Terry Funk, wie etliche andere, unter anderem auch die Road Warriors und natürlich diverse japanische Legenden, also Inoki ist, glaube ich, auch mit dabei und so weiter und so fort. Giant Barbak, glaube ich, ist auch dabei, wo sie sich eben die Rechte gesichert haben und die werden momentan aktuell verkauft. Und es gab natürlich auch ein Classic Superstars Legends Pack, Hardcore-Legenden, Terry Funk, Cactus Jack und Sabu. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir haben das Groß seiner Karriere hier in Deutschland überhaupt nicht mitverfolgen können, muss man natürlich sagen. Ne? Seine größte Zeit war in den 70ern und Anfang der 80er und da ist das Ganze natürlich bei uns nicht übertragen worden. Ich habe vieles in der Rückblende gesehen, aber bei weitem nicht alles. Ich will gar nicht wissen, wie viele Matches Terry Funk in seiner gesamten Karriere hatte. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass der, also ich weiß, dass JFK und ich, wir hatten ja eine ganze Weile lang jetzt 1997 geguckt, ne? Und da wurde Larry Zbysko, die Living Legend, wurde irgendwie angekündigt und da hieß es, ja, der hätte fast 5000 Matches gehabt. Und das stimmt halt nicht. Larry Zbysko hatte 2500 oder sonst irgendwie was so, als wenn die Zahl nicht reichen würde. Nee, da müssen wir nochmal das Doppelte draus machen. So, und ich denke mal, dass Terry Funk wahrscheinlich genauso wie Zbysko 2500 bis 2800 Matches gehabt haben dürfte. Und ich glaube,
er hat etliches gemacht.
Absolut. So. Und er hatte Erfolg.
Und zum Ende war ja dieser Running Gag, kann man ja nennen, von ihm, dass er mal wieder sein letztes Match gehabt hat.
Eins hatte er tatsächlich gegen Bret Hart. Ne,
ach, auch.
Ja, auch.
Ich weiß nicht genau, was das war. Es war immer in irgendwelchen Foren, war das zu lesen oder in irgendwelchen Newslettern dann auf YouTube, wenn man gesehen hat, wo es dann hieß von mir, ja, Terry Funk hat sein letztes Match gewrestelt. Eine Woche später dann, und Terry Funk hat schon wieder sein letztes Match gewrestelt. Die Leute fragen sich, wann er sein nächstes letztes Match wrestelt wird.
Genau.
Also bis zum Schluss hat er ja durchgemacht. Ich glaube, Hat er sich wirklich zur Ruhe gesetzt irgendwann mal oder hat er eigentlich immer weitergemacht, bis
er hat jetzt auf eigentlich
einmal quasi im Ring umgekippt ist?
Es gab mal eine Doku um ihn, wo sie das auch besprochen haben. Und daraufhin habe ich mir das Match zwischen ihm und Brad angeguckt. Und das Match war gut, weil Brad hat das Match gemacht. Und wenn Brad Matches macht, dann sind die top. Und Terry Funk ist ja, einer, Terry Funk ist ja einer, der kann follow. Ne? Also der kann ja sofort folgen. Der muss ja, dem musst du ja nichts mehr beibringen. Der ist ja fit. So, und die hatten ein gutes Standardmatch einfach. Und das hat Brad, glaube ich, am Schluss gewonnen mit dem Sharpshooter und Terry hat aufgegeben. Und dann haben sie sich umarmt und das Publikum, das war eine relativ kleine Halle, waren nicht viele Leute, aber so, und er hat dann auch gesagt, ja, I need to retire. So immer in dieser super soft-spoken Stimme, ja, klang ja auch immer so, ja, ich weiß auch nicht, ich, keine Ahnung, dann habe ich ihm einfach den Flammenwerfer ins Gesicht gehalten, na und? So, ja, dann sitzt du da, okay, ganz ruhig, ja, und das war eben genau das, und aber er hatte dann, glaube ich, danach nochmal wieder ein Match, nur irgendwann ging es ihm halt gesundheitlich sehr schlecht. Ich glaube, das war ab 2017 und deswegen konnte er keine Bookings, soweit ich weiß, mehr annehmen. Ich weiß es nicht genau, ich glaube, sein letztes Match hatte er auch 2017 und kurz danach kam dann ja irgendwie was, dass er ins Krankenhaus musste. Dann hieß es aber zwischenzeitlich, er habe sich wieder stabilisiert und sei wohl wieder auf seiner Chicken Farm Ranch und wäre da halt gut untergekommen, wie auch immer so. Und ja, offensichtlich ist es dann nicht besser geworden. Ich meine, gut, er war auch immerhin 79, muss man jetzt sagen. Ne? Er ist jetzt niemand, der im Alter von 30 von uns gegangen ist. So. Aber
nein, für einen Wrestler ist 79 sowieso ein stattliches Alter, kann man da so sagen. Also wenn man bedenkt, wie jungen Jahren einige schon den Löffel gereicht haben, ja, ist das richtig große Leistung für ihn, also auf jeden Fall.
Ja. Also wie gesagt, wir werden jetzt natürlich in dieser Zeit nicht alles einfangen können, was Terry Funk ausgemacht hat. Er hat natürlich viel mehr als das gemacht. Er war erfolgreich als Stuntman, er war erfolgreich in Nebenrollen als Schauspieler, er war definitiv erfolgreich als Wrestler und ich glaube, er ist einer der am meisten respektiertesten Wrestler der Welt gewesen. Also ich habe noch nicht einen Menschen in einem Shoot-Interview gehört, der gesagt hat, nee, Terry Funk, der ist aber ein Arsch. Also nicht einen. Ja, jeder hat sich positiv über ihn geäußert. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass er sehr häufig sehr zurückhaltend war, sehr demütig war und auch einfach vieles einfach mitgemacht hat. So. Und er hat dadurch überzeugt, dass er einfach ein Gimmick war, ein Charakter. Dieses Redneck-Cowboy, Roughneck, dem du halt nichts vormachst. Und wenn du mit ihm auf den Kampf gehst, dann kämpft er halt so lange gegen dich, bis er halt nicht mehr kann. Und selbst wenn du gewinnst, nimmt er zumindest ein Stück von dir mit. Und das ist, dass man das schafft, das zeichnet einfach eine Legende aus.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Ja, wir verabschieden uns von Terry Funk. Wir wünschen natürlich der Familie alles Gute und richten unser Beileid aus und hoffen auf euch, die Fans, dass ihr natürlich auch eure Erfahrungen und Berührungspunkte von Terry Funk mit in die Kommentare schreibt und uns sagt, wie ihr mit der Hardcore-Legende in Berührung gekommen seid. Wir bedanken uns. Schönen Abend.